Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte geopolitische Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 28. August 2025. Der Donnerstag ist ein Freudentag, ist ein Weltwochetag, denn heute erscheint die neue gedruckte, die Printausgabe, die Flaggschiff-Ausgabe, die Sie ab morgen Freitag auch in Deutschland an den Kiosken haben werden oder bei sich zu Hause im Briefkasten mit vielen prickelnden internationalen Themen von Trump über Putin bis Macron und James Bond. Wir schenken uns nichts. Und auch die Frauen kommen nicht zu kurz. Darüber und noch einiges mehr in den kommenden Minuten. Zuerst aber ein Hinweis in eigener Sache. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa. Eine Standortbestimmung aus Schweizer Sicht. Ein Vortrag von mir in Neuss, im Zeughaus Neuss, Markt 42 bis 44 in Neuss am Montag, dem 15. September 2025. Bitte melden Sie sich an weltwoche.de/neuss, weltwoche.de/neuss. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Franken bzw. 25 Euro. Alle sind herzlichst eingeladen. Denn hier Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa. Und wenn Sie sich wundern, was das da alles für gelbe und rote Post-it-Zettel sind, dann sind das eben jene Erinnerungsmarker, die zeigen, welche Themen sich hier mit vor allem internationalen Gegebenheiten beschäftigen in der aktuellen Printausgabe. Hier haben Sie das Cover mit einem schweizerischen Schwerpunktthema Freisinns letzte Tage, EU-Hörigkeit, USA-Debakel, Karrieristenkult, Führungsvakuum, die glorreiche Staatsgründerpartei schafft sich ab. Mein Kollege Philipp Gut mit einer Standortbestimmung. Man könnte vielleicht auch die drei Buchstaben FDP durch andere aus Deutschland bekannte Parteinamen einsetzen. Man bekäme vielleicht ein ähnliches Bild. Karrieristenkult, EU-Hörigkeit, Führungsvakuum. Da kommen Ihnen sicherlich auch noch Assoziationen. Juwel im Weißen Haus, wie Melania Trump ihren Mann zum Erfolg verführt. Urs Gehriger über die unterschätzte First Lady in Washington und ein Interview, das sich wirklich gewaschen hat. Wir Europäer sind die Dorftrottel der Welt. Marcel Gauchet, einer der großen Intellektuellen Frankreichs, zieht die Samthandschuhe aus. Ein großer Tour d'Horizon mit unserem Kollegen Jürg Altweg. Und das ist wirklich sehr interessant und auch provokativ, was dieser französische Intellektuelle, der sehr viele bedeutende Positionen bekleidet hat an Universitäten, in Verlagen, aber auch darüber hinaus, was er zu sagen hat zur aktuellen Lage der Europäischen Union. Und Marcel Gauchet sagte zu unserem Korrespondenten, dieses Interview, das er ihm gerade gegeben habe, das würde so in Frankreich nicht abgedruckt, wohl aber in der Schweiz, wohl aber bei der Weltwoche. Klartext, ja, die sagen, was ist, nicht um den heißen Brei herumreden, aber auch nicht mit militanter Rechthaberei auf dem eigenen Standpunkt beharren, sondern immer offen bleiben für die andere Sicht. Der Kompromiss ist das Gegenteil des Bösen. Das Böse ist ja das überschießende Gute. Das Böse ist die Verabsolutierung des eigenen unter Zermalmung von allem anderen. Und das haben wir ja in der gestrigen Sendung gelernt mit Theodor W. Adorno. Die Aufgabe, die nobelste Aufgabe der Moralphilosophie besteht darin, vor den Moralisierern, vor den Moralisten und den sogenannten Gutmenschen zu warnen. Wir Europäer sind die Dorftrottel der Welt. Marcel Gauchet, einer der führenden Intellektuellen Frankreichs, zieht die Samthandschuhe aus. Emmanuel Macron regiere wie ein Mafioso. Friedrich Merz habe den Verstand verloren. Er bezeichnet Kiew als wahre Hauptstadt Russlands und lobt Donald Trump für dessen Weitsicht. Dieses Gespräch, warnt Gauchet, würde in Frankreich niemals gedruckt. Eine tolle Konversation zwischen zwei intelligenten Menschen. EU-Gericht öffnet Asylschleusen. Ein Urteil gegen Italien verbietet faktisch die Definition sicherer Drittstaaten. Das hat fatale Auswirkungen für die Schweiz. Wird allerdings auch in den deutschen Medien viel zu wenig kritisch gesehen, wie der EuGH, der oberste Gerichtshof der Europäischen Union, sich anmaßt, Recht geradezu zu setzen. Also nicht richterlich Recht anzuwenden, sondern die Rechtssetzung. Die machen faktisch Gesetze, die bestimmen die Rechtsordnung mit ihren maximal invasiven, mit ihren maximal übergriffigen Gerichtsurteilen. Politische Studien, Trump, der Handelskrieger, Zölle zwischen Wahnsinn und Genie, Professor Rainer Eichenberger und sein Kollege David Stadelmann mit einer anderen Sicht auf die Zollpolitik des amerikanischen Präsidenten. Annabel Schunke, unsere Kolumnistin, Neukölln ist längst überall. Ostdeutscher Traum geplatzt, migrantische Gewalt macht auch vor der Lausitz nicht Halt. Blick in die Zeit. Achtung, schnallen Sie sich an. Provokation, die andere Sicht, jetzt aber wirklich. Der Donbass gehört zu Russland. Alle wissen es, nur nicht in Kiew. Francis Pike, unser hochgeschätzter Autor. Vince Ebert, Physiker, Bestsellerautor und Kabarettist, schaut wehmütig auf Deutschland, aber es gibt Hoffnung. Je enger die Meinungskorridore, desto stärker die Hofnarren. Ja, in allem Schlechten liegt eben auch etwas Gutes. Als James Bond seinen Erfinder killte, das ist das Thema, das mich in den letzten Tagen und Wochen bewegt. Sie haben es mitbekommen hier auf dem Sender. Mindestens die Hälfte der Menschheit kennt James Bond, doch kaum jemand erinnert sich an seinen Erfinder Ian Fleming. Dabei ist der Schriftsteller mindestens so interessant wie seine famose Figur, die ihm Ruhm und Reichtum brachte, wohl aber auch einen frühen Tod. Und ich eröffne meinen Text mit einem Zitat. Das geht so: Meine Lieblingsplattitüde ist, dass kein Kunstwerk jemals geschaffen wurde ohne eine bestimmte Menge an Enttäuschung. Casper Fleming, Sohn von Ian Fleming, im Alter von 16 Jahren. Eine tragische Geschichte. Der Sohn von Ian Fleming, also des weltberühmten James-Bond-Erfinders Sohn, hat sich im Alter von 23 Jahren bereits 1975 das Leben genommen. Krieg und Frieden, wie man Feindbilder züchtet, durch Propaganda vergiftet, verliert Europa seinen Kompass. Oscar Lafontaine zu aktuellen Ereignissen. Mit im Angebot jetzt diese Woche unsere Beilage Weltwoche Grün. Das ist Umweltschutz auf marktwirtschaftlicher Grundlage ohne grünes Sektierertum und Ökosozialismus. Wobei die Grünen, ich will hier gar nicht in eine Fundamentalpolemik ausbrechen, die Grünen braucht es eben auch, sonst gäbe es sie gar nicht. Die Grüne Partei in Deutschland ist ein Erfolgsmodell. Allerdings, wie es eben so oft passiert im Erfolg, man übertreibt, man entfernt sich von seinen Wurzeln und wird dann wieder abgestraft, zurückgestutzt und muss dann mit einiger persönlicher Bitterkeit zur Kenntnis nehmen, dass eben die Welt einen nicht so mit offenen Armen empfängt, wie man das vielleicht gedacht hat. Das ist mir eingefallen, als ich da etwas den Abgang von Robert Habeck im Bundestag zur Kenntnis genommen habe. Was wurde Robert Habeck, was wurde auch die Frau Baerbock hochgejubelt in den Medien? Und da sehen Sie einmal mehr, die in den Medien hochgejubelt werden, die fallen meistens tief, aber die in der Weltwoche gelobt werden, darauf können Sie sich verlassen, das sind die Politiker mit Substanz, die kommen zurück. Die Weltwoche hat übrigens 2020, also am Tiefpunkt sozusagen der Präsidialkarriere des amerikanischen Amtsinhabers Donald Trump, kurz nach dem Tumult da ums Kapitol und um die ganzen Ereignisse des 6. Januars, da lag er wirklich am Boden. Ich habe damals geschrieben in meinem Editorial, absolut denkbar, dass es einen glorreichen Sonnenaufgang für Donald Trump gibt im Weißen Haus. Und 4 Jahre später kehrte er zurück. Also nicht diese flüchtigen Zeitgeisthelden da auf den Schaumkronen der Oberflächlichkeit, sondern wir versuchen immer auch, auch etwas die bärbeißigen Charaktere, die Angeprangerten, die Angefeindeten, ja, im Sinne des rechtsstaatlichen Grundsatzes audiatur et altera pars, nicht nur negativ ins Bild zu rücken. Aber wir waren beim angewandten Umweltschutz, Weltwoche Grün, wie China die Umweltschutz, grüner Landfraß in der Schweiz, wichtiges Thema aber nukleare Renaissance, die USA wollen sich als führende Kraft bei der Innovation und dem Einsatz von Kernenergie positionieren. Das bietet auch der Schweiz attraktive Lösungen. Viele bekannte Namen, Kolumnisten, Journalisten, aber auch Professoren, Akademiker, Fachleute, Experten in dieser Sonderbeilage Weltwoche Grün, die mehrfach pro Jahr als Zugabe zur Weltwoche erscheint. Jetzt aber zu den Aktualitäten, zu den Themen. Pistorius, das Mindset verändern, gerade bei jungen Männern und Frauen. Kabinett beschließt Gesetz für neuen Wehrdienst. Regierung setzt zunächst auf Freiwilligkeit. Der Wehrminister sagt, wir können Frauen nicht verpflichten, Wehrdienst zu leisten. Das ist die Debatte aktuell in der Bundesrepublik. Das Gute ist, dass man die zu Schanden gerittene Bundeswehr wieder zurückbringt. Schlecht ist die Motivation, schlecht ist die ganze geopolitische, die außenpolitische Einbindung. Auch dieses großspurige Gehabe da von einzelnen Exponenten, nicht zuletzt des Kanzlers. Deutschland soll wieder die stärksten konventionellen Kräfte haben, also dieses Brustgetrommel. Ich weiß nicht, wie das ankommt in anderen Ländern, aber in dieser allgemeinen Kriegshysterie ist vermutlich ganz Europa im Aufrüstungsrausch und man denkt einfach nicht über den Moment und über die Emotion hinaus. Aber man muss das differenziert betrachten. Das Gute ist, dass man die Bundeswehr wieder in Ordnung bringt. Das Gute ist, dass man die Wehrpflicht wieder einführt, wenn auch erst in homöopathischer, freiwilliger Form. Und ich kann Ihnen sagen, wenn die Journalisten heute ihre Wehrpflicht abzuleisten hätten, wenn man hier wieder einen Kontakt hätte zu einem Bürgerheer, zu einer Milizarmee, wie das eben in der Schweiz zum Glück noch der Fall ist, wenn auch in geschrumpfter Form, dann haben sie auch ein ganz anderes Mindset, um Herrn Pistorius zu zitieren, ein ganz anderes Mindset der Leute. Da macht man nämlich nicht mit in diesen durchgeknallten Kriegsarien und dieser ganzen Konfrontationshysterie, die wir da seit einigen Jahren erleben, sondern eben der waffentragende Bürger ist eben auch gefeit davor, hier in Kriegseuphorie zu verfallen. Da kommt eher ein mäßigender Einfluss, das sehen wir übrigens auch in der Debatte, dass gerade auch in der Bundesrepublik Generäle, ehemalige Generäle, hohe Offiziere, die waren vor dieser Konfrontationsrhetorik, vor dieser ganzen gellenden Hysterie, die uns da entgegenpeitscht. Also die, die eine Expertise haben in diesen Dingen, die wissen, was es heißt, militärisch aktiv zu werden, die Kriege nicht nur sozusagen als Joystick-Veranstaltung oder als Ausprägung des eigenen Gutmenschentums empfinden, die warnen, während da die völlig Abgehobenen, die noch nie eine Patrone in der Hand gehabt haben, ja klar, da kämpft sich's am leichtesten aus der Sicherheit, aus dem Redui des eigenen Schreibtischs, des eigenen schalldicht abgeschlossenen Büros, aus der geschlossenen Abteilung heraus, kann man schon den Helden markieren auf den Schlachtfeldern. Also das hätte vermutlich eine ernüchternde, eine Wirklichkeitssinn fördernde Effektqualität, wenn man jetzt hier auch unter Journalisten wieder mehr Leute hätte, die ihren Wehrdienst abgeleistet haben. Interessant hier, die Zeitungen machen eher Druck, dass man das wieder obligatorisch einführt. Dann hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine wirklich sehr berührende Geschichte, ja eine herzzerreißende Story. Und zwar sind das Berichte über Briefe, die aus den Gefangenen- und Todeszellen der nationalsozialistischen Diktatur geschrieben wurden. Zum Beispiel junge Leute, die da zum Galgen geführt wurden, die haben dann noch an ihre Eltern geschrieben. Und diese Briefe sind jetzt veröffentlicht worden. Und die FAZ hat darüber einen hervorragenden Artikel, auch über diesen ja sehr berührenden Stoff, einen wirklich auch sehr berührenden Artikel publiziert. Ich zitiere, viele Abschiedsbriefe von hingerichteten NS-Opfern erreichten nie ihre Empfänger und lagerten jahrzehntelang in den Akten. Jetzt wird versucht, Hinterbliebene ausfindig zu machen. Zitat: Liebe Mutter, in den ersten Worten meines Briefes teile ich euch mit, dass ich heute um 5 Uhr nachmittags am 2.11. den Kopf abgeschnitten bekommen werde. Das hat geschrieben ein Jan Stepniak, 19 Jahre alt, auf Polnisch. Unter anderem war er verurteilt worden wegen Herabsetzung des deutschen Volkes, saß seit 1942 in einer Todeszelle der Haftanstalt München-Stadelheim. Ja, das sind die Abgründe der menschlichen Natur. Briefe aus dem Todestrakt wegen Herabsetzung des deutschen Volkes, das waren die Straftatbestände damals, und es ist schon wichtig, dass man an das erinnert. Nicht um einfach nur die Deutschen an den Pranger zu stellen oder die damaligen Deutschen, sondern sozusagen als permanenter, ewiger Weckruf, was eben Menschen tun, wozu sie in der Lage sind, wenn sie erst einmal ideologisch entfesselt oder aufgeputscht sind. Und darüber hat ja der bedeutende Philosoph Hermann Lübbe ein tolles Buch geschrieben. Er war in Zürich tätig, Politischer Moralismus, der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft. Und dort hat er dargelegt, dass eben die Nationalsozialisten nicht das Bewusstsein hatten, wir sind die Bösen, wir bringen das Böse über die Welt, sondern ganz im Gegenteil, sie sahen sich als die Verkörperung der historischen Notwendigkeit, also des Guten, der Gesetzmäßigkeiten der Geschichte. Und deshalb ermächtigten sie sich auch zu all diesen Gräueltaten, und sie waren sich auch bewusst, dass das Gräueltaten waren, aber man hat das dann so gerechtfertigt, denn ja, einer muss ja diesen fürchterlichen Job ja machen, die Drecksarbeit gewissermaßen, um die Menschheit dann auf eine höhere Veredelungsstufe zu führen. Das ist genau dieses entfesselte Gutmenschentum, das ist die Falle, dass die Menschen, wenn sie glauben, das absolut Gute zu verwirklichen, dann sind sie oft dabei, ohne es im Moment zu merken, das absolut Böse oder das relativ Böse. Absolut kann ja der Mensch sowieso nichts machen. Der Mensch ist zum Absoluten unfähig, er kann nur relativ Schaden anrichten oder Gutes tun. Also das ist eine ganz, ganz wichtige, Erkenntnis, die hier von Hermann Lübbe formuliert wurde und die man immer wieder am Werk sieht, natürlich zu allen Zeiten. Das heißt nicht, dass man das alles in den gleichen Topf wirft, aber dieses Gutmenschentum, dieser Moralismus, der ist eben eine, wenn man so will, verführerische und in ihren Auswirkungen grauenhafte menschliche Handlungsform. Und deshalb sollte man der gegenüber sehr kritisch sein. Aber eben die Journalisten, auch die Politiker sind natürlich Weltmeister im Moralisieren. Umso wichtiger ist es immer wieder, die Vielfalt, die andere Sicht zuzulassen und sich auch da wieder selbstkritisch zu beleuchten, dass man eben nicht in diese Geländekammern des moralischen Absolutismus hineinrutscht. Die Weltwoche, Weltwoche Daily, ist ja sozusagen die einzige Nachrichtensendung, die ich kenne, weit und breit, in der gleichzeitig über James Bond und Theodor W. Adorno gesprochen wird. Sie müssen dann beurteilen, wie seriös das der Fall ist. Aber ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich im Moment nicht nur den Nicholas Shakespeare lese, beziehungsweise fertig gelesen habe, seine Biografie über Ian Fleming, ein ganz tolles Buch über den Erfinder von James Bond, empfiehlt sich, wenn man etwas Zeit hat hier während der Sommerferien. Nein, auch dieses Buch hat es mir angetan, ich kann es nicht weglegen, Theodor W. Adorno, Probleme der Moralphilosophie. Und Adorno hat erkannt, dass eben die wichtigste Aufgabe, eine der wichtigsten Aufgaben der Moralphilosophie darin besteht, vor dem Moralismus, vor dem Missbrauch der Moral zu warnen. Das ist übrigens auch das Leitmotiv des bereits erwähnten Hermann Lübbe gewesen, der ja Professor in Zürich wurde. Ich habe ihn interviewt mit meinem Kollegen Roman Zeller vor einigen Jahren. Er ist damals 96 Jahre alt geworden, Jahrgang 2026, 96 Jahre alt, jetzt schon etwas älter, immer noch topfit. Und er hat uns gesagt, ja, er habe Philosophie studiert, um zu warnen vor den Philosophen und vor den Ideologen. Ein ganz wichtiges Thema. Lewis Hamilton, das ist der Formel-1-Star, jetzt also ein ganz harter Schnitt in dieser Sendung, aufgetankt in die Götterdämmerung. Was für ein schöner Titel von Anno Hecker. Nicht nur bei Cadillac in der Formel 1 geht der Trend zum Fahrer im fortgeschrittenen Alter. Lewis Hamiltons Entdeckung des Lichts der Wahrheit lässt allerdings Interpretationsspielraum. Ich bin kein großer Kenner der Formel 1, aber ich habe mir diesen Film angeschaut, Formula One, F1 mit Brad Pitt, und da muss ich Ihnen sagen, das ist für mich einer der besten Filme der letzten Jahre. Ganz hervorragend gemacht, temporeich mit einem fantastischen Brad Pitt, der eben als alternder Autorennfahrer von seinem ehemaligen Rennstallkollegen und heutigen Rennstallmanager, gespielt von Javier Bardem, von ihm wird er angefleht, noch einmal zurückzukehren, denn sein Team sei komplett auf der Kriegsspur und man müsse jetzt irgendwie einen Sieg bewerkstelligen im Grand Prix. Und Max Verstappen, Lewis Hamilton spielen übrigens auch mit, das ist also sehr realistisch gemacht. Und dann kommt also der alternde, weit über 50-jährige oder schon 60-jährige Brad Pitt, der steigt dann noch einmal in den Anzug und wir erfahren, wer er war und was mit ihm passiert ist. Und am Schluss dann ein fantastisches Finale, also ein Film, den man mit großer Begeisterung auch dann schaut, wenn man jetzt nicht der absolute Formel-1-Fan ist, wie ich. Aber interessant, dass hier der Film ein Thema aufgreift, ältere Fahrer, was offensichtlich auch in der Wirklichkeit der heutigen Formel 1 eine Rolle spielt. Wissenschaftliche Erkenntnisse: auf dem Sofa beim Fernsehen altert das Hirn besonders schnell. Das ist keine überraschende Erkenntnis, aber da sind jetzt in Interviews entsprechend Forscher in die Öffentlichkeit getreten. Klar, ab 60 ist es wichtig, viel Bewegung, wenig Alkohol, Essen kontrollieren, aber die Bewegung, glaube ich, ist das Entscheidende in Mens sana in corpore sano, glaube ich, hieß das noch in der Schule. Was von Merkels «Wir schaffen das» bleibt? Ich bin schon etwas über der Zeit und das ist an sich ein wichtiges Thema. Wir haben es schon angesprochen. Ich möchte es hier kurz machen, vielleicht kann ich morgen darauf zurückkommen. Man macht es sich bei der Flüchtlingspolitik zu einfach, jetzt rückblickend über Kanzlerin Merkel absolut den Stab zu brechen. Also auch hier dieser Moralismus der Totalverteufelung der früheren Kanzlerin wegen der Migrationspolitik, da muss man aufpassen, auch dieses Bild muss differenziert gesehen werden. Sie kennen meine Meinung, Frau Merkel hat viele Fehler gemacht, wir haben sie hier auch immer wieder benannt, obwohl wir jetzt auch nicht auf dem hohen Ross sitzen und da befugt wären, sozusagen Zensuren zu verteilen, aber das ist jetzt einfach der journalistische Job, das einzuordnen, Sie können das ja annehmen oder nicht, aber bei der Migrationspolitik, da muss ich Ihnen sagen, auch auf die Gefahr hin, dass mir jetzt viele nicht folgen können, was Merkel 2015 getan hat, war tatsächlich aus deutscher Sicht alternativlos. Ich meine, denken Sie, was wäre los gewesen, wenn die Deutschen damals, wenn Merkel gesagt hätte, okay, die Griechen nehmen da keine Flüchtlinge mehr auf, die syrischen Grenzen, die sind nicht sicher, da kommen einfach unkontrolliert jetzt ganze Familien, Clans, junge Männer, die kommen jetzt, das geht nicht. Wir müssen mit Sondereinheiten der Bundeswehr oder des Geheimdienstes und Schäferhundbrigaden an der syrischen Grenze Ordnung schaffen, dort Zäune aufbauen mit Wasserwerfern und so weiter, die zurückdämmen. Stellen Sie sich einmal vor, was dann los gewesen wäre, diese Bilder und auch die Freunde Deutschlands, all diese guten Freunde, die wären dann auf die Barrikaden gestiegen und hätten mit dem Finger gezeigt, die Deutschen, ja ausgerechnet die Deutschen, mit eurer Vergangenheit, kaltherzig, herzlos, ein Herz aus Stein, dabei wären die anderen ja auch nicht bereit gewesen, dann diese Migranten aufzunehmen. Nein, ich glaube, wenn man das ehrlich auch sich noch einmal in diesen Zeitkontext hineinversetzend beurteilt, dann muss man auf die Gefahr hin, dass mir jetzt dann gleich Gegenstände aus dem Kameraauge entgegenfliegen von Ihnen, da muss man einfach zum Schluss kommen, Frau Merkel hat in dieser Situation, in diesem Punkt, jetzt nicht beim Atomausstieg und bei anderen Fragen, da hat sie alternativlos gehandelt. Sie musste so handeln. Es gab keine Alternative. Die Deutschen hätten die Grenzen da nicht schließen können. Zu ihrer Ehrenrettung ist auch zu sagen, dass sie schon relativ bald darauf mit Erdogan einen Flüchtlingsdeal geschlossen hat. Man hat sicherlich noch Fehler gemacht, aber ich misstraue auch dieser rückwirkenden Besserwisserei. Denn wenn alles so eindeutig gewesen wäre, ja, wo sind denn all diese Besserwisser 2015 gewesen? Der Einzige, der konsistent immer gewarnt hat, war Thilo Sarrazin. Das muss man ihm hoch anrechnen. Er hat seine Linie durchgezogen. Er ist im Grunde auch befugt, hier ein autoritatives Urteil abzugeben. Ich habe das Ganze immer auch etwas unter der historischen Perspektive beurteilt. Und da bin ich eben zum Schluss gekommen, dass Frau Merkel, und ich unterstreiche das auch heute, dass Frau Merkel letztlich keine Alternativen auf dem Tisch hatte. Das heißt nicht, dass nachher alles optimal gelaufen ist oder dass Frau Merkel keine Fehler gemacht hätte, dass sie auch in anderen Bereichen keine Alternativen gehabt hätte. Nein, ich finde auch die Aussage des Alternativlosen, dass sie damals auch auf offensichtlich andere Bereiche ausgedehnt hat, das ist ein falscher Begriff, denn in der Demokratie gibt es immer eine Alternative. Aber in diesem Moment, realpolitisch beurteilt, hat sie so gehandelt, wie sie als deutsche Kanzlerin handeln musste. Aber ich bin sehr gespannt. Bitte widersprechen Sie mir, schreiben Sie mir, da gibt es sicherlich auch eine andere Sicht. Trump ruft an, aber Modi geht nicht ran. Das ist ein interessanter Titel. Amerika und Indien, die Inder, selbstbewusst. Da wird nicht einfach das Telefon automatisch abgenommen, nur weil der Blonde aus Washington anruft. Das zeigt, dass wir in einer Welt leben, in der eben nicht einfach nur eine Macht hegemonial, unilateral den Ton angeben kann. Wir leben in einer vielfältigen Welt, das heißt in einer Welt mit mehr Spannungen. Die ist nicht so klar gemanagt sozusagen wie gleich nach dem ersten, nach dem Kalten Krieg. Aber es ist eine Welt mit mehr Auswahl und mehr Gesprächs- und Diplomatiebedarf. Ausbeutung unseres guten Rufs. Schloss Proschwitz wehrt sich gegen AfD-Wahlwerbung. Da hat offensichtlich eine AfD-Politikerin dieses schöne, schmucke Schloss als Hintergrund verwendet, um für sich selber Werbung zu machen. Da wehren sich jetzt die Besitzer dagegen. Sie fühlen sich da missbräuchlich verwendet, wenn wir auf die hier dargestellten Fakten abstellen. Ja, das ist eine Anekdote, da ist mir in den Sinn gekommen, das zeigt, dass heute in Deutschland Politik wieder ernst genommen wird. Das war ja in den letzten 20 Jahren zum Teil nicht der Fall. Das war alles etwas im Koma unter der Merkelschen Käseglocke. Aber jetzt haben sie wieder richtige Spannungen, Auseinandersetzungen, Anfeindungen, natürlich auch kontraproduktiv mit allen negativen Auswirkungen. Ich habe auch schon gesagt, Deutschland, eine noch junge Demokratie, ist ja vielleicht gar keine Demokratie, wenn man eine Oppositionspartei verbieten will, die größte Partei Deutschlands. Aber wenn man das etwas entspannter anschaut und sich etwas von der Hysterie löst, dann sind natürlich diese Auseinandersetzungen und wie sich hier jetzt auch diese Schlossbesitzer zur Wehr setzen, das zeigt, dass man wieder mit einer neuen Ernsthaftigkeit politische Fragen beurteilt. Jetzt würde man sich wünschen vielleicht, dass man nicht einfach nur eine Idee beurteilt nach dem Absender. Ah, das kommt von der AfD, das ist sowieso Giftschrank. Das ist natürlich ein verkrüppeltes Verständnis von Demokratie. Aber immerhin gibt es jetzt wieder so etwas wie Diskussionen, Debatten, Auseinandersetzungen, auch mehr Vielfalt in der Öffentlichkeit. Sie sehen also, ich ringe darum, neben meinen immer auch wieder sehr kritischen Bestandesaufnahmen ja nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir jetzt in Verzweiflung verfallen sollten. Im Gegenteil, es gibt eben auch Anzeichen, und ich bin sowieso da tiefenentspannt, dass die Deutschen das meistern werden, dass man hier jetzt die Geburtswehen eines Demokratisierungsschubs in der Bundesrepublik beobachtet. Und als Schweizer kann ich Ihnen sagen, bei aller Lästigkeit und auch bei allen ganz realen Schwierigkeiten, Mühseligkeiten und Gemeinheiten, die da in diesem ganzen politischen Geburtswehenprozess zu beobachten und manchmal auch zu erleiden sind, da muss man eben offensichtlich durch. Das ist jetzt in Deutschland die Gegenwart. Aber die gute Nachricht ist, dass sie wieder mehr Vielfalt in der Politik haben und weniger Käseglocke. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ein bisschen länger als üblich. Ich hoffe, Sie sind mir immer noch gefolgt bis hierhin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen miteinander. Wir melden uns zurück.